Claudia, siehst du das? Guck mal, Server. Da soll ich jetzt Services drauf betreiben. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach. Das ist das Problem. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach. Weil, weiß nicht, sind die zu dumm? Ne? Server müssen IPv6 haben. Jetzt komme ich hier hoch und jetzt guck dir die Scheiße an. Haben die Leute einfach keine Lust oder was? Du musst mal fragen, ob die, weiß ich, soll ich jetzt nach Hause fahren oder was? Ist doch lächerlich, oder? Wissen die, was so ein Server leisten muss? Junge, jetzt krieg ich hier aber langsam, boah, jetzt werde ich aber echt wild.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen, Folge 75 vom Wartungsfenster vom 8. Januar 2025. Mit mir dabei
die Claudia.
Und ich bin der Ausflipper hier.
Ja, ich bring dir vielleicht einen Tee, oder? Was hättest du?
Irgendwas für die Nerven.
Ja, kein schwarzen Tee auf jeden Fall. Das ist schon mal klar.
Ja, ich muss da gleich ein bisschen Kontext zu geben. Wir kommen da gleich drauf. Erstmal wünschen wir allen Zuhörenden ein frohes, neues, gesegnetes 2025.
Viel Gesundheit und, ne?
Genau. Und ja. V6 für alle.
V6 für alle. Okay.
Ach ja. Ja, jetzt hatten wir ja eine etwas längere Pause. Wir hatten Weihnachten, wir hatten den Jahreswechsel.
Mhm. Urlaub war auch noch irgendwo.
Urlaub war auch noch mit dabei, genau. Wir mussten uns ja ein bisschen von dem anstrengenden 2024 erholen. Aber ich befürchte, wenn ich so unsere Kalender gucke, 2025 wird nicht besser.
Nein, also ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch Januar ist gelaufen, ne?
Komplett. Ist verplant, Feierabend. Ja. Ich bin seit gestern mit dem Dienst und
ist durch. Ich habe vielleicht noch irgendwo zwei Stündchen irgendwo für irgendwen gucken, wenn ich diese goldenen zwei Stunden noch noch zuplane.
Ich dachte, den verbringst du mit einer Tasse Kaffee.
Was, Pause meinst du? Freimachen vielleicht?
Ja, aber du hattest ein paar ruhige Tage.
Es war ruhig. Ich hatte ja keinen Urlaub, aber es war ruhig.
Ja gut, dieses Jahr waren die Feiertage ja exzellent gelegen. Ich glaube,
ja,
deswegen war es.
Das war quasi ja auch wie Urlaub. Halt die dazwischen, die paar Arbeitstage. Mich halt einfach ein bisschen Papierkram erledigen können und so.
Timesheet schreiben.
Timesheet schreiben, genau.
Auch
ein bisschen Doku, lustige Grafiken und so ein Kram machen.
Ne? Ja, ich hatte ja frei, aber ich hatte ja einen Tag, hatte ich ja gesagt, da mache ich Bereitschaft. Das war ja dann der 27. Und lustig, dass ich da Bereitschaft hatte, weil bei wem musste ich wieder Feuer austreten?
Natürlich. Bei uns selber. Bei uns, genau. Ja, aber das haben wir auch noch zusammen gemacht.
Ja, natürlich. Und zwar war unser CA-Zertifikat abgelaufen. Fragt mich nicht, warum das ausgerechnet am 24.12. abläuft. Das würde ja implizieren, dass das Ding jemand an dem 24.12. erneuert hat.
Ich weiß auch wer.
Keine Namen. Das
wieso
sollen sich die Geneigten
hier anwesend. Ja genau, am 24.12., weil so den Rest des Jahres war wieder keine Zeit.
Genau.
Ja, und wie oft predigen wir Kunden, schreibt euch irgendwo eine Excel hin, wann die Zertifikate auslaufen, kümmert euch rechtzeitig drum und so auf, ne? Ja.
Das dazu.
Hust.
Hust. Naja, gut, war ja dann schnell erneuert und dann, ich meine, wir mussten es ja jetzt nicht an so vielen Stellen austauschen, wir mussten, glaube ich, ein paar Zertifikate neu erstellen, so Firewall und so weiter.
Mhm.
Aber das war ja überschaubar, aber es war wieder so Murphy, ne?
Ja, doch, ich hatte am Montag danach noch ein bisschen, aber nur Kleinigkeiten. Das WLAN funktionierte nicht.
Das WLAN, oh Gott.
Der gute alte NPS.
Ach so, gut, klar, der hat natürlich auch Zertifikate.
Ja, aber der NPS ist halt auch dumm und bockig. Also
ist ein NPS, ne?
Ist halt ein NPS.
Ist ein NPS.
Jetzt fragen natürlich alle unsere Kunden da draußen, warum wir keine ClearPass haben.
Naja, das hat so mit hier, ne, Schuster und, ne?
Ja.
Ja, komm, wobei, also jetzt für uns ein paar People da eine ClearPass hochziehen, das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen overengineered.
Nein, also die Kunden wissen, also diese Kunden wissen, wie groß wir so sind, glaube ich.
Ja. Also nicht, dass wir nicht gerne eine Clearpass hätten, aber das wäre ja tatsächlich ein bisschen.
Ich weiß gar nicht, ob du 10er Lizenzen bekommst.
kommt die Claudia bei HP so an.
Concurrent Devices.
Kommt die Claudia bei HP an. Ich hätte gerne Clearpass für 1 Euro.
Ja, für 1 Euro.
Clearpass am Bütchen gekauft.
Ja, für 1 Euro kriegst du am Bütchen. Aber auch nicht wirklich nennenswert viel, oder?
Heute nicht mehr.
Nee.
Ich glaube, heute nicht
mehr. Also früher konnten wir uns da ja eine ganze Woche mit ausstatten oder so, aber...
Ja,
gut, das war auch eine Mark, wenn man ehrlich ist.
Das wollte ich gerade sagen, es war noch Mark. Wobei ich glaube, heute ist viel erträglicher zum Beispiel als Sternsinger unterwegs sein oder Halloween und Karneval. Also ich meine, als Kind ist es ja so, du hast ja dann irgendwann im Oktober hast du dann Halloween, ja, munitionierst dich da mit Süßigkeiten auf, dann kommt die Weihnachtszeit, ja, da wird ja auch nicht gerade mit nur Zucker gegeizt, dann Anfang des Jahres dann als Sternsinger unterwegs, ja, da kriegt man ja auch immer dann wieder Süßigkeiten und so weiter zugesteckt.
Ja, und im Kölner Raum ist Karneval ja sogar.
Dann kommt Karneval.
Das ganze Jahr quasi, ne, ja.
Und dann hast du quasi Züge, von Aschermittwoch bis 31.10. Aha. hast du dann als Kind, um deinen beginnenden Diabetes zu bekämpfen. Wobei, der Keksteller bei uns steht vorne immer noch und irgendjemand hat ihn wohl wieder aufgefüllt.
Ja, muss halt alles raus, ne?
Das wird noch schlecht,
ja. Wir wussten, dass wir heute im Büro sind.
Ja, vielleicht doch das, vielleicht doch das. Wobei, ich war noch nicht dran.
Nee, ja, ich schon.
Ach so.
Na komm, Lebkuchen geht immer.
Ja, Lebkuchen geht
außer immer. Außer man das zartbitter Domino-Stein, die mag eh keiner außer mir.
Ich habe mich schon immer gefragt, wer die isst, weil immer, wenn ich da vorbeigehe, sind es weniger, aber...
Nee, ich habe nur einen gegessen heute, ehrlicherweise.
Ach so. Ja, dann mag die vielleicht noch jemand anders.
Ja, irgendwer. Muss ich mal identifizieren. Mein Soulmate, den Unbekannten.
Ja, irgendwie, weiß nicht, radioaktiver Marker und dann gehst du mit dem Geigerzähler durch die Büros. Mal gucken, wo er ausschlägt. Ach, herrlich.
Ah, ja.
Ja, ich denke, der Weihnachtswichtelchef, ich habe dich ja zu Weihnachten reiflich beschenkt. Ne?
Ja. Ich habe hier
ein neues ThinkPad stehen.
Ja, genau. Unterm Weihnachtsbaum ein neues ThinkPad, also ein ThinkPad gehabt.
Ja,
ich hatte
genau.
ja vorher kein ThinkPad, ich hatte ein ThinkBook.
Ja.
Ja, das ist schon ein Sprung. Hm. Also, ja, schön. Ja.
Gut,
ich freue mich.
Ja.
Und ich meine, das ist jetzt nicht nur wegen dem roten Pin.
Kannst du damit umgehen?
Nein.
Ich auch nicht. Aber er stört mich auch nicht, weil ich kann damit auch nicht umgehen.
Nein, es ist mehr so, ja, man sieht halt daran, was es für ein Notebook ist.
Mir ist meiner mal abhanden gekommen. Wahrscheinlich hat mein Sohn den runtergepittelt, weil der ist ja nur so aufgesteckt.
Ja.
Also wenn ihr der mal verloren geht, ich habe davon noch welche zu Hause, die kann man nachbestellen tatsächlich.
Ach, hast du Ersatz bestellt?
Natürlich. Das war noch ganz lustig. Dann guckst du mal so, ne, wo kriegt man so Ersatznupsis her? Aha. Da bin ich mir bei OK1 gelandet. Hab die dann da lustig im Onlineshop bestellt, bis mir dann dämmerte, ach scheiße, die machen ja nur so Education, ne? Also ich bin ja weder Schüler, noch bin ich Student, noch bin ich Lehrer.
Ja.
Und dann habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben, so, können Sie bitte meine Bestellung von den Schnupsis da stornieren? Ich bin ja gar nicht bezugsberechtigt. Und dann haben die mir aber sehr nett zurückgeschrieben, ja, okay, komm, bei diesen Schnupsis da machen wir jetzt mal eine Ausnahme. Wir schicken die zu und haben dann auch noch ein Mauspad beigelegt. Das fand ich ganz niedlich.
Das ist aber nett.
Wenn ihr irgendwie Schüler, Student, Lehrer seid und irgendwie ThinkPad-Zeug braucht oder Lenovo-Zeug braucht, dann könnt ihr mal bei ok1.de mal vorbeischauen.
Wie heißen die?
ok1.de.
Okay.
Ansonsten, wenn ich mein Zeug nicht hier im Office kaufe, bestelle ich das Zeug mal bei labstars.de. Das ist, glaube ich, in Leipzig. Ist auch ein kleiner Laden, aber die sind auch mal ganz, ganz nett.
Mhm.
Aber auch wir sind beschenkt worden. Ne? Der Christian hat uns nämlich 5 Euro in den Hut geworfen und der hat uns auch noch einen handgeschriebenen Brief geschickt. Also Christian, deine Sticker gehen heute raus. Ich bin heute den ersten Tag wieder im Büro gewesen, deswegen lag der jetzt hier vielleicht schon ein paar Tage rum. Vielen Dank dafür.
Ja, danke
und
schön.
Auch der Frank hat uns einen Brief geschickt und Sticker. Ganz cooler Typ, kann ich die Focus on DevOps Folge 117 zu empfehlen. Da ist nämlich der Frank. Der Frank hat die Kollegen von der SVA eingeladen, mal bei Miele vorbeizuschauen. Und ja, was soll ich sagen? Ne? Jemand, der mit Atari Falcon und Novell und Xenix rumeiert, das kann nur ein cooler Typ sein. Hat uns auch noch mal ein sehr schönes Sticker. Denkmalgeschützte IT-Infrastruktur da reingepackt. Sehr, sehr geil.
Direkt überlegt, bei welchen Kunden wir das irgendwo an die Türen kleben.
Ja, mir fallen einige Kunden ein, da bräuchte ich so ein Ding auf endlos Rolle mit so einem Handauszeichner, so zack, 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 zack.
Zum Etiketten, zum Hand.
Da gehst du das RZ so zack, 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 zack.
Ja, vielen Dank.
Ich weiß gar
Dank.
Nicht, ob man, das wäre ja auch nochmal was, ne? So Hardware, die, ich meine, gut, ich glaube, für ein H-Kennzeichen bei Autos muss 25 Jahre alt sein. aber vielleicht geht das.
30?
25
mal. Irgendwann waren es mal 30, aber egal.
Ja, vielleicht gibt es auch noch Abstufungen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber das wäre doch lustig, also, ne? So H-Kennzeichen für Server.
Ja.
Die dürfen dann, guck mal, die dürfen dann auch zum Beispiel vielleicht mehr Strom verbrauchen. Ja, die müssen nicht so energieeffizient sein.
Ja. Wäre sinnig.
Oder H-Kennzeichen für Switches, so für die alten 4500er oder so, Francisco oder hier so 75 irgendwas von Comware.
Oh,
oder
75
vier, oder 53er von HP oder
also das schon
54er
als Oldtimer,
von HP.
Ja, die 54er sind meistens jetzt schon, also die alten, nicht die V2.
Also 53er Serie HP, ja, da kommen wir
53er.
Sehr, da kommen wir sehr nah an die 20 Jahre.
Stimmt, die 53er Serie, habe ich ja kürzlich noch bei einem unserer Kunden im Rack gesehen.
Ja gut, aber die sind auch schon seit ein paar Jahren aus.
Die sind seit ein paar Jahren aus, ja. Und wir alle haben gerätselt, warum sie immer noch im Rack sind, aber ja, sind halt.
Ne? Tragendes Element im Rack. Verhindern, dass sich der Schrank verzieht, keine Ahnung.
Ja, jedenfalls hatte ich die vorher tatsächlich noch nie live gesehen. So lange sind die schon.
Hatte da einen, hatte ich auf Mastodon gesehen, da wurde ein schönes Bild, ging da irgendwie rum. In der Weihnachtszeit ist ja immer dann die Zeit, wo man dann zum Beispiel auch so Haustiere verschenkt. Ne? Und da gibt es ja dann nochmal so diese Beiträge so von wegen, ja, hier, ne, verschenkt keine Tiere, ne? Ich bin hier ein jahrelanges Commitment. Und dann hatten sie so ein Bild von so einem Cisco Catalyst 4500, ne, so, ne? I'm a lifelong commitment. Ich versuche mal, ob ich den Tut noch irgendwo finde, dann können wir den verlinken. Ja, ansonsten gab es ja über die Feiertage jede Menge Podcasts aufs Ohr. Es gab da ja so ein paar Verrückte, die dann da irgendwie im Tagesrhythmus Podcasts veröffentlicht haben, im Sinne von einem Adventskalender.
Ja, ich ziehe meinen imaginären Hut.
Ja, also meine AirPods habe ich mehr als einmal leer gehört. Aber wir waren ja auch fleißig, ne? Faxinformatiker Folge 6 ist raus. Wir ranten ein bisschen über Kennwörter und
Admin 1, 2, 3.
Admin 1, 2, 3. Ja gut, Admin 1, 2, 3 sind immerhin 8 Stellen, ne? Alphanumerisch.
Ja, das sind schon 8 Stellen, ja.
Ja, wobei der wird wahrscheinlich bestimmt in irgendeinem Dump mit drin sein.
Ja, aber hört sich mal selber an, es geht schlimmer als Admin 1, 2, 3.
Wollte ich gerade sagen, es geht viel schlimmer. Wobei, ich habe heute auch schon wieder Kennwörter eingegeben, wo ich mir dachte, also wie muss ich meine Kennwort-Policy verbiegen, um dieses Kennwort zuzulassen?
Ja. Ja, einfach gar keine schalten.
Ja, wahrscheinlich. ich war in der Bass-Zoom-Folge 100 mit dabei. Da haben wir uns nämlich über das Thema Podcast und wie wir zum Podcasting gekommen sind unterhalten.
Oh, die habe ich noch nicht.
Da könnt ihr auch mal reinhören.
Sollte ich auch mal reinhören, ne?
Kannst du gerne tun. War eine sehr illustre Folge und hat Spaß gemacht. Jetzt war ja auch der 38C3 wieder in, ich glaube, das war ja zum zweiten Mal wieder in Hamburg. Und man hat Werbung für das Wartungsfenster gemacht. Beim Opening liefen im Hintergrund so einige Bildchen durch. Unter anderem war auch ein Bildchen vom Wartungsfenster mit dabei. Mal gucken, ob das sich auf unsere Downloadzahlen irgendwie ausgewirkt hat.
Ja, auf jeden Fall. Besten Dank an der Stelle. Ne?
Genau, hat der liebe Marius gemacht. Vielen Dank dafür. Und weil ja die Weihnachtszeit auch die Zeit ist, die besinnliche Zeit ist, die Zeit ist, wo man Zeit hat und wo man so kleine Side-Projects.
Ihr seht das jetzt nicht, aber ihr habt auf meiner Seite eine eindeutig gehobene Augenbraue. Die Zeit, wo man Zeit hat an den Weihnachtstagen. Ich bitte dich.
Nicht?
Moment mal. Du bist ja mit Familie und Kindern. Warum hast du da mehr Zeit als ich?
Ja, weil die Nacht ist nicht zum Schlafen da.
Aha.
Und ich hatte ja auch in einer Technik-Folge, die ja auch im Dezember rauskam, hatte ich ja noch dann mich mit dem Marius darüber unterhalten, so mit selber hosten und wieso, weshalb. Und die hat übrigens den lustigen Namen Todesfall TXT. Hatten wir, glaube ich, auch in einer letzten Folge mal erwähnt. Wir haben ja ein bisschen über das Hosting gesprochen und ich bin ja dann auch irgendwie davon weg, ne, selber Server zu hosten, weil, ne, wenn mir mal was passiert, was mache ich dann mit meiner Frau, da kann ich ja schlecht den Kofler in die Hand drücken und sagen, hier ein bisschen BSD kriegst du auch noch administriert. Und naja, so, ne, zu Hause läuft jetzt noch so ein bisschen Linux für unser Dokumentenmanagement, für unser Paperless. Aber ich hatte dann halt auch irgendwann dann doch wieder, weil, ne, ist halt da bei Azure mir so eine kleine VM hingezimmert, wo ich dann halt einfach so ein paar Container betreibe. Ne? Unser, ne, Joplin Sync-Server läuft da und so ein Private Bin, was man halt so braucht. Also nichts, was jetzt irgendwie überlebenswichtig ist. Mhm. Aber jetzt muss man natürlich auch mal sich vor Augen führen, also es war da nur eine VM, dann kam auch noch ein Storage-Account dazu, weil man musste ja das NAS zu Hause mal irgendwo extern wegsichern. Und dann waren das schon im Monat immer so 70, 80 Euro. Ich meine, waren Azure Credits, also insofern, who cares?
Ja, ich wollte gerade sagen, hast du nicht irgendwie auch diese gute alte MSDN?
Ja.
Ja.
Wir wissen aber beide, dass Microsoft auch an diesen Benefits immer weiter rumschraubt.
Ja.
Und ja.
Ja, ich nutze da ja nicht viel von. Ich kann hier meine leider nicht schenken, aber.
War ja jetzt auch gar nicht das Problem, dass ich mit diesem, weiß nicht, ich glaube, 150 Dollar sind es, ne? Oder 120 Dollar.
120 meine
ja,
ich.
Dass ich damit nicht hingekommen wäre, sondern das war eher so ein bisschen Vorarbeiten, was passiert, wenn das wegfällt, weil dann muss ich ja löhnen. Und dann dachte ich mir, ja, dann guckst du doch mal rum. Ne? Ich war früher ja bei Netcup, hab damals Zeug gehostet. Jetzt habe ich mir bei Hetzner so eine Storagebox mal geklickt, damit ich mein NAS wieder irgendwo hingesichert kriege. Mhm. Und dann auch wieder einen kleinen Server.
Ah.
Ja.
Okay.
Ja, ja, ich muss ja dann ne, die ganzen Container wieder woanders hintragen, weil ne, wenn auf einmal dein Joplin nicht mehr synkt, das wäre ja ärgerlich.
Das fände ich jetzt schon
lästig. Ja. Hast du von der Migration aber nichts mitgekriegt, ne?
Nee, ja, gar nicht.
Kannst du mal sehen, hier einmal mit Profis. Ne? Einmal mit Profis. Habe ich da schön meine Container von A nach B getragen. Und wie man das dann auch wieder so macht, ne? Dann hast du auf der einen Seite dann irgendwie Ubuntu mit Docker und jetzt habe ich auf der anderen Seite Alma mit Podman, ne? Weil man will ja auch mal andere Sachen sehen. Ne? Und ja, jetzt fängt das gerade an, schon wieder so ein bisschen zu eskalieren. Jetzt habe ich dann doch wieder, jetzt muss ich die Todesfall-TXT wieder erweitern. Um meiner Frau zu sagen, guck mal da bei Hetzner, da ist Zeug. Das kannst du aber einfach abschalten, wenn's, wenn mal irgendwas sein sollte. Aber naja.
Den Joplin-Server abschalten.
Oh Gott, ja. Das dazu. Ja, auf jeden Fall, da fiel mir dann auch auf, ach geil, guck mal, da bekomme ich ja, also bei Azure muss man ja für V6 schon wieder so ein bisschen Klimmzüge machen, ne?
Ja.
Das ist ja da nicht schön gelöst. Ja, das ist immer noch irgendwie ein bisschen hässlich.
Okay.
Also ist wie immer bei Azure mit Public IPs, ne, wenn du dann das irgendwie günstig haben willst, dann, ne, ist das immer. Aber egal, ne? Bei Hetzner kriegst du einfach schön V6 da dran gehangen und funktioniert. Und ach, was ist das schön, wenn man seine Dienste über V4 und V6 erreichen kann.
Aha, super.
Ja.
Echt
schön. Was will man mehr?
Mhm.
Was will man mehr?
Ja, aber auch das war ein Teil, wo ich mir keinen Kopf drum mache, wie ich die Daten von meinem alten Notebook auf mein neues bekomme. Ne? Ich muss ja sagen, also ich war im Wesentlichen so etwa in einer Stunde auf dem neuen Notebook jetzt arbeitsfähig.
OneDrive for Business, sei Dank, oder?
Indeed, ja. Also das war schon echt, ich war sehr beeindruckt.
Und hast du nicht dieses, also ich hab ja Panik davor, wenn mein X1-Kabel mal irgendwann ausgetauscht werden soll. So VPN und so, ne? Wir haben ja beide diesen einen VPN-Client. Hast du den wieder ans Fliegen gekriegt?
Oh nein, noch nicht. Da wollte ich morgen mal drauf zu sprechen kommen. Ja, Kleinigkeiten. Es gibt halt immer noch Software, die du dann irgendwo, das werden wir auch, das kannst du auch nicht anders machen. Also du musst dir ein neues Token geben lassen.
Oh nein.
Cisco AnyConnect.
Ja, ne? Können wir nicht einfach Azure VPN haben?
Frag doch mal morgen.
Ja, aber ist ja nur für die internen. Wir sind ja, dreckige Externe. Wir müssen hier Cisco.
Na gut. Ja.
Wir müssen Cisco fressen.
Ich spreche das morgen mal an.
Mach das mal. Ja, dann hatte ich ja relativ viel Podcast gehört. Unter anderem war auch eine wunderbare Folge dabei vom Focus on Linux Podcast. Die hatten nämlich eine ganze Folge über 2 Stunden die unendliche Unix-Geschichte.
Und das hat dich inspiriert.
ich kann an solchen Podcasts ja nicht vorbeigehen. Mhm. Ne? Also, ich meine, ich sitze jetzt hier in meinem Sun-T-Shirt. Ne?
Es ist ja wirklich, ja.
Und ich kann ja an solchen Hobeln nicht vorbeigehen, ohne nostalgisch zu werden. Mhm. Und war ein ganz wunderbarer Podcast. Wir haben den auch verlinkt. Müsst ihr euch unbedingt anhören. Kompliment an die Gäste. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht, hinzuzuhören. Ist definitiv so eine meiner All-Time-Favorites, ne, diese Folge. Und zwar hatten sie drei Gäste besprochen wurden, also drei Gäste plus Christian, besprochen wurden vier verschiedene Unix-Systeme, AIX, Solaris, IRIX und HPOX. Und das ist natürlich, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, schon ziemlich spannend, wenn man heute mal zurückblickt, ne, der Geist der vergangenen Betriebssysteme und mal schaut, wie geht's denn heute eigentlich? Mhm. Weil, ne, Fakt ist ja so, Unix spielt ja so in unserer Bubble, Infrastruktur ja so, machen ja eigentlich gar keine Rolle.
Ja, sowieso. Ne? Ja.
Ein bisschen gut, anders.
Ich habe schon häufiger festgestellt, dass unsere Bubble vielleicht auch ein bisschen speziell ist. Also, dass wir sehr viele Dinge, die andere tagtäglich beschäftigen, gar nicht so begegnet in unserer täglichen Arbeit.
Ist so, ja, ne?
Also Unix gehört auf jeden Fall dazu.
Ja, ich sag mal, die Kunden, wo irgendwelche Unix-Hobel stehen, die kann ich mit einer Hand abzählen. Mhm. Also von denen ich weiß, ne, dass da irgendwas ist. Mhm. Also Linux jetzt mal ausgenommen, sondern ich rede jetzt hier wirklich von Unix.
Ja, ja, klar. Ja.
Und wenn man jetzt mal, ne, so sich die mal zurückblickt und mal überlegt von den vier angesprochenen Unix-Systemen, wie geht's denn so? Da muss man schon sagen, so dem IBM AIX, das erfreut sich tatsächlich immer noch allerbester Gesundheit. Also, ja, ne, ja doch, also definitiv ein Kunde fällt mir jetzt sehr spontan ein, der hat AIX im Einsatz mit Oracle Cluster als Datenbank und Application Server für sein Krankenhausinformationssystem. Mhm. Ne? Wobei, Disclaimer, sind keine IBM-Hobel, sondern Atos,
aha,
Escala, ehemals Bull Escala,
ja,
laufen, glaube ich, in Grenoble vom gleichen Band und kriegen dann am Ende entweder ein Bull oder ein IBM-Label. Mhm. Er freut sich aber tatsächlich allerbester Gesundheit. Letzte Version, AIX, ist, glaube ich, 7.3 TL2, November 23. Und aktuell sind halt 7.2 und 7.3 noch supported und auch ein End-of-Support-Date ist nicht bekannt. Also IBM AIX spielt auch bei IBM immer noch eine Rolle. Und IBM hat da, muss man ganz klar sagen, auch ganz, ganz viel richtig gemacht. Ne? Also auch mit ihren Power-CPUs und mit einer Vereinheitlichung ihrer Hardware-Plattform, sodass du halt auf einer Plattform IBM AIX, IBM i, also ehemals ne, AS400, iSeries, und halt Linux auf einer Plattform hast. Und ne, IBM mit ihren Power-CPUs, das sind natürlich proprietäre CPUs, das werden wir sicherlich im weiteren Verlauf, wenn wir die anderen Betriebssysteme mal so besprechen, werden wir feststellen, dass halt viele von den Systemen halt in Anführungsstrichen immer proprietäre CPUs hatten, ne? Also ne, Spark, MIPS, PRISC, gut, PRISC war ja wirklich nur HP, ne? MIPS
ja, klar.
Gab's halt bei verschiedenen Herstellern, aber Power ist halt immer noch, also eine durchaus gesunde Plattform. Ne? Mhm. Oracle Solaris, ne? Also ich habe jetzt hier nostalgisch noch mein Sun-T-Shirt. Ach übrigens, Sun, wie ich das gerade erwähne, ne? Weißt du eigentlich, dass unsere Freunde von der Funda in Ratingen im alten Sun-Gebäude sitzen?
Nein.
Doch,
jetzt ja.
Allein deswegen müsste ich da wahrscheinlich schon hinfahren. Vor 20 Jahren wäre ich wahrscheinlich ehrfürchtig da auf die Knie gefallen von dem Gebäude. Ich glaube, heute ist halt nicht mehr ganz so schön. Also, sie sitzen ja auch nicht mehr da drin, aber das ist das alte Sun-Gebäude.
Sollen wir mal vorbeifahren?
Genau. Wenn wir das nächste Mal zum Burger King fahren, dann.
Ja, genau. Ich meine, hier laufen ja jetzt auch tagtäglich, will ich fast sagen, also zumindest wenn wir im Office sind, laufen wir ja auch an Mitbewerbern vorbei.
Ja, sie sind eingezogen, ne?
Die sind eingezogen, ja.
Ja, wir waren immer noch nicht da mit Brot und Salz und ML-Tassen. Aber die Büros sehen schon verwaist aus, ne? Wahrscheinlich.
Ja, echt? Ist da keiner. Ich weiß gar nicht. Es sind verdammt viele leere Tische und Stühle und so.
Ja. Kommt vielleicht, ne? Oracle Solaris, Sun Solaris, erfreut sich auch immer noch. Guter Gesundheit, will ich mal sagen.
Guter
Gesundheit.
Guter, nicht bester.
Nee, also man muss schon sagen, nachdem Oracle Sun 2010 gekauft hat, hat eigentlich jeder gedacht, okay, das geht jetzt hier steil bergab. Aber muss man sagen, Solaris hat immer noch seine Nischen. Also gerade wenn es dann halt auch in Verbindung mit Oracle um Oracle-Datenbanken geht. Aktuelles Release, Solaris 11.4, ist aus 2024. Spark und x86-64 sind die aktuellen CPU-Plattformen, auf denen Solaris läuft. Und das war ja auch, muss man vielleicht sagen, das war auch ein ganz brauchbarer Move damals von Sun.
Ja. X86.
In Richtung x86 zu gehen. Ich meine, Solaris war ja schon relativ lange auf x86 supported, aber halt immer auch so ein bisschen stiefmütterlich. Aber als sie dann da vollen Herzens gesagt haben, so, ne, wir schicken jetzt Spark mittelfristig in Rente und versuchen da die breite Masse mit x86 zu bespielen, das war sicherlich nicht die dümmste Entscheidung. Dann mein ja, persönlicher Favorite, hätte ich schon fast gedacht, Silicon Graphics, Irix, das Ding ist tatsächlich tot. Ne? Also Silicon Graphics, das Ding ist definitiv tot.
Das ist dein Favorit, aber ist tot.
Ja, ich meine, die hatten, also das muss man mal sagen, man kann es ja gerne mal Bilder googeln, also die Kisten, die sahen schon echt ikonisch aus. Ne? Also Silicon Graphics war ja relativ stark so im grafischen Umfeld. Ja, legendär, ne? Jurassic Park sage ich nur. Toy Story wurde, glaube ich, auf Suns gerendert. Aber ich glaube, Jurassic Park war auf Silicon Graphics. Ihrer Zeit sicherlich an einigen Stellen weit voraus. Aber vielleicht dann auch so ein bisschen, überholt worden, weil, ja, musste halt auch alles bezahlt werden. Und das Zeug war halt auch echt kostspielig. Ne? Und das haben wir leider in IT oft genug feststellen müssen. Nicht immer gewinnt das beste Produkt, sondern im Zweifelsfall schmeißt man einfach Geld drauf und dann, Leistung. Und dann setzen sich auch die nicht ganz so guten Sachen durch.
Die haben mal Cray gekauft, ne?
Ja, das ist total spannend, die Geschichte, ne? Also 9. November 81, also November 81 ist ein guter Jahrgang.
Guter Monat,
muss man ganz klar sagen. Wurden die gegründet. 96 haben sie Cray Research gekauft. Cray hat ja auch eine relativ wilde Vergangenheit hinter sich. Und was ganz witzig war, es gab bei Cray das Super-Server-Geschäft und das war eine Kooperation mit Sun. Und Cray hat dann dieses Cray Super Server Geschäft an Sun verkauft und daraus entstand die E10K.
Ach, okay.
Die StarCat. 2000 hat Silicon Graphics die Teile von Cray dann an Terra Computer verbimmelt. Die haben sich dann in Cray Inc. umbenannt und haben sich dann sehr, sehr auf das HPC-Umfeld konzentriert. Ja, 2006 ging es dann steil bergab bei Silicon Graphics. Die waren dann nämlich quasi pleite. Dann haben sie auch relativ schnell die Irix und die MIPS-basierten Systeme, also die haben ja halt auf MIPS-CPUs gesetzt. Da endete der Support dann im Dezember 2006. Also es wurden auch Systeme bis 2007 ausgeliefert und die Entwicklung endete aber definitiv 2006, 2007 wurden die letzten Systeme geliefert und ich glaube Ende 2013 war dann auch der Support-Ende. Oder war das Supportende geplant? Naja, in 2009 haben sie dann nochmal irgendwie ein Chapter 11 gefeilt. Und was dann übrig war, ging irgendwie für 50 Millionen an Rackable Systems. Und Rackable Systems hat sich dann in Silicon Graphics Inc. umbenannt und haben sich dann auf so das High-Performance-Computing-Umfeld konzentriert. Und jetzt gibt's einen ganz geilen Schluss. Weil 2016 hat HP dann dieses Silicon Graphics Inc. gekauft. Und in 2019 hat HPE Cray Inc. gekauft. Also das, was SGI an Terra Computer verkauft hat.
War das alte Team dann wieder zusammen. Ja.
Und ging jetzt auch die Tage durch die Presse. Ein HPE Cray-System ist jetzt am Hochleistungsrechenzentrum in München installiert worden.
Ach ja.
Das ist, glaube ich, der schnellste Rechner in Deutschland und einer der schnellsten weltweit. Ein HPE Cray-System. So schließt sich der Kreis.
Sehr witzig.
Ja, und dann noch HPUX. Da hatte ich ja auch selber die ein oder anderen Berührungspunkte mit. Das wird halt noch so halb gar am Leben gehalten. Ne? 1131, letzte Version aus Mai 2024. Da kamen noch ein paar Updates. HPUX lief ja auf Itanium 2. Also das, das waren die Integrities und HP 9000, das war das alles, was PA-RISC war. PA-RISC war ja proprietäre CPU von HP. Und da hatte HP ja dann mit Intel zusammen den Itanium entwickelt. Und Ende, ich glaube März 21 endete dann der Support für die PR-Risk-basierten Systeme und jetzt ist es definitiv endlich, oder das Datum ist bekannt, nämlich am 31. Dezember 2025 wird der Support für HPE Integrity auslaufen.
Okay.
Ja, hängt einfach damit zusammen, dass HP oder dass Intel im Juli 21 schon die letzten CPUs geliefert hat.
Ja.
In 21 flog auch der Itanium-Support aus dem Linux-Kernel raus. Und ja, damit ist dann auch Ende 2025 schlicht und ergreifend auch bei HP mit HPX Feierabend, weil das macht einfach keinen Sinn, diese Kisten noch irgendwie am Leben zu halten.
Nee, ne?
Also wenn Teile, wenn CPUs endlich sind, es gibt keinen mehr, der die CPUs herstellt, da ist dann auch einfach mal Feierabend. Wobei, Fun Fact, ich habe geguckt im OKA, du kannst dem OKA immer noch Integrity-Maschinen
sizen und bauen. Also das ist das Konfigurationstool für HPE.
Ja, One Configurator.
Für die, die es nicht wissen.
Genau,
spannend. Ne? Also muss obsolete Produkte anhaken und dann siehst du.
Nee, die sind tatsächlich noch ganz normal im Katalog zu finden, aber sie sind als obsolet markiert. Aber ja, du kannst eine RX28, BL860, BL870 Maschinen kannst du lustig noch vor dich hin konfigurieren.
Ja, vielleicht haben die jetzt ja nochmal einen Run.
Ja, man weiß es nicht, ne? Ja, und dann, ne, wenn man sich so diese, ja, vier noch einigermaßen oder diese vier besprochenen Unix-Systeme anguckt. Die Unix-Welt war ja größer. HP hatte ja allein einen ganz bunten Blumenstrauß an Unix-Systemen noch zusammengekauft. Ne? Also ich meine, wenn du bei HP und Unix oder über HPE und Unix redest, klar, HPUX ist dir bekannt. So, aber dann gab es ja diesen Merger in 2002, Compaq HP.
Ja.
Und ich glaube, in 98 gab es den Merger oder 97 gab es den Merger Digital Equipment, DEC,
ja,
Compaq.
Ja.
Und auf einmal, durch diese Kette DEC, Compaq, HP, gab es halt eine ganze Zeit lang einen wirklich bunten Blumenstrauß an Unix-Systemen bei HP, nämlich HPUX. Es gab True64 Unix, was halt überdeckt zu Compaq und dann auch zu HP kam. Dann gab es Ultrix. Das war halt, kam von DEC zu Compaq. Das war halt das Unix für hier so PDP-11, VAX und so weiter, DEC-Stations. Aha. Wobei, das ist, glaube ich, 95 oder so ist das ausgelaufen. Lustig dabei, also True64 und Ultrix basierten oder waren beide sogenannte OSF1.
Und zwar hatten sich,
ja, das war, glaube ich, die Open Software Foundation. Und AT&T hat ja vor vielen Jahren die Unix-Sourcen, die Rechte an die Unix-Sourcen an Novell verkauft.
Mhm.
Und Novell, ne? Ja, Novell, Netware, die mit Netware.
Ja.
Die waren dann so ein bisschen bockig, was dann halt den Quellcode anging. Und dann haben sich halt DEC, IBM, HP und ein paar andere gedacht, wir treten mal der OSF bei, also der Open Software Foundation, und entwickeln mal gemeinsam ein, Airquotes neues Unix, ne? So mit einem Mach-Kernel von der CMU, von der Carnegie Mellon Universität, also so ein Microkernel. Und dann war OSF1 quasi der Gegenentwurf zu dem, was Sun damals hatte und halt zu AT&Ts System 5.
Ne? Ja.
Wobei das auch nicht wirklich so richtig geil gezündet hat. Ne? HP hat OSF1 mal ein bisschen auf den HP 9000 Workstations ausprobiert, aber auch nicht weiterverfolgt. Ganz spannend, IBM OSF1 war die Basis für IX auf ESA. Also ne, IX auf S370-390 Mainframe.
Ah,
und DEC OSF1 dann damals noch dann auf MIPS-CPUs, war dann auf Alphas portiert und wurde dann zu DEC OSF1 AXP, also Alpha, und dann auch zu Digital Unix. Und so ging das Ganze da seinen Weg. Und dann ne, True64 war dann eben, also Unterbau war dann dieser OSF1, also dieser gemeinsame, ja, Airquotes neue Standard, den da die verschiedenen Hersteller sich mal überlegt haben. True64 auch, kann ich bis heute nicht nachvollziehen, also True64 hatte im Vergleich zu den MC Service Guard, was HP UX hatte, das geilere Clustering.
Okay.
Das hatte HP da mal so halbherzig versucht, auf HPX zu portieren, haben es aber auch nicht geschafft. Und das Advanced, also File-System von True64 hat man auch nicht portiert, sondern ist dann bei HPX bei Veritas geblieben. Aber Advanced File System ist seit, glaube ich, weiß nicht, 2.8. Das ist Open Source.
Oh, okay. Findet man das noch so?
Ja, genau, kann man
in the wild.
Ja, dann ein System, mit dem ich ja auch zu tun hatte, ne? Siemens, Xenix, Reliant Unix, also auch eine MIPS-Plattform darunter.
Ja.
war ein System 5, gar nicht originär von Siemens Nixdorf, sondern kam über Pyramid Technology zu Siemens. Mhm. Und ab 544 hieß es dann Reliant Unix. Und es gab halt so diese Siemens Nixdorf, RM200, RM400, RM600. Mhm. Das waren so die Unix-Hobel, mit denen ich halt immer mal wieder zu tun hatte. Mhm. Also ich kann über die Kisten jetzt nichts Schlechtes, war halt ne ein System 5 und ja, hat seinen Dienst getan bei den allermeisten Buden. Auch echt lange. Novell, ja, die hatten ja die Unix-Sourcen gekauft und hatten auch so ein bisschen Unix im Programm, nämlich Unixware auf x86, also keine proprietäre Plattform darunter, sondern tatsächlich so ein PC-Unix, was auf normaler Hardware dann auch lief. Ging dann halt über verschiedene Wege, also Novell, Caldera zu SCO, ne? Wir alle erinnern uns noch an diesen lustigen Clinch da, SCO verklagt.
Wir alle.
Du nicht? Nein. Hast du das nicht mitbekommen? So, SCO verklagt IBM, weil irgendwie IBM schuld daran sein soll, dass irgendwelche Unix-Sachen im Linux-Quellcode aufgetaucht sind. Ja, das war so.
Ja, jetzt wo du das doch sagst. Ja, ich erinnere mich.
Der Gag war doch dann am Ende der Geschichte, ich glaube, das war dann so der Twist in der Geschichte, dass dann irgendein Gericht mal gesagt hat, ja, mag ja sein, dass AT&T irgendwie den Unix-Quellcode an Novell verkauft hat, aber damit nicht die Rechte oder so. Also diese ganze Grundlage für diesen Rechtsstreit löste sich dann irgendwann auf und SCO bestand ja dann zum Schluss, glaube ich, nur noch aus irgendwelchen Lawyern, die ihr Geld oder deren Ziel es war, irgendwie IBM zu verknacken. Aber Unixware gibt es tatsächlich wohl immer noch. Heute nennt sich die Firma Xionos, das ist wohl irgendwie der Rechtsnachfolger oder vielleicht haben die irgendwie den letzten Rotz dann von SCO gekauft. 2018 kam die letzte Version von Unixware 7 raus. Und dann hatte SCO halt auch den Open Server.
Ja.
Das war auch für die x86-Plattform, war auch ein System 5. Da gab es die letzte Version in 2016. Also der SCO Open Server, Unixware hatte ich auch teilweise, also als ich noch in der Ausbildung war, das war so Ende der 90er, habe ich auch bei Kunden stehen gehabt. Mhm. Ja, also auch da ganz häufig dann irgendwelche PC-Server, also irgendwelche Compact ProLiance, dann mit Open Server drauf für irgendwelche kaufmännischen Anwendungen, Datenbanken, sonst irgendwas. Und ja, wenn du jetzt mal so überlegst, was wir jetzt so alles ne, da hatten, von dem ganzen Zeug haben bis heute nur AX und Solaris überlebt.
Ja.
Und das ist schon interessant, warum hat es zum Beispiel HPUX nicht geschafft? Also ich glaube, wenn HP sich nicht da rein verrannt hätte, so auf Itanium zu setzen, sondern sie hätten gesagt, hier komm, wir portieren. Ja. Also ich glaube, das große Problem bei Itanium war ganz einfach, Itanium war ja so angedacht als der Heilsbringer. Bis dann AMD mit AMD 64 um die Ecke kam und dann
hatten
wir auf einmal 64
vorbei.
Bit
ja.
Ne?
Ja.
mit x86 ja. und das viel, viel günstiger. Und
dagegen gemessen halt, ne? Günstiger, ne? Und schneller, oder?
Ja. Ja. Ist so. Naja, wenn man auch mal guckt, ne, also die Entwicklung oder die Entwicklungszyklen der Itanium-CPUs, also das letzte Itanium 2, da hast du ja dann CPUs gehabt, die waren unfassbar teuer, die waren unfassbar lahm im Vergleich zu dem, was es halt ganz normal im ne, Serverregal off the shelf irgendwie gab. Und im Zweifelsfall kann man sagen, da haben sie aufs falsche Pferd gesetzt. Ne, ich meine.
Tja, hätte Fahrradkette, ne?
Wär ja, wobei, guck mal, ne, ja. HP hat oder HPE hat ja OpenVMS oder die Rechte an OpenVMS auch an eine Bude weiterverkauft. Und OpenVMS erfreut sich allerbester Gesundheit. Ne? Die haben OpenVMS auf x86-64 migriert. Also alles, was OpenVMS, ich glaube 9.9.2 oder so ist, läuft auf x64. x86-64 und erfreut sich bester Gesundheit. Ja, ich meine, auch das ist eine Nische OpenVMS, ne? Aber es geht.
Ja, aber es muss dann halt ja eine bewusste Entscheidung gewesen sein, diesen Zopf.
Die Frage ist halt, an welcher Stelle hat halt ein Unix heute noch Platz in der Infrastruktur? Ich glaube, also gerade jetzt, wenn wir uns jetzt mal angucken, IBM Power, alles, was halt irgendwie mega Durchsatz haben muss, ne? Also aufgrund der Art und Weise, wie die Systeme gebaut waren, wie die verschaltet waren, wie CPUs mit I/O umgehen konnten, sind das so Dickschiffe, wenn er halt irgendwie, und ich glaube, das sind auch sicherlich heute noch so die Hauptanwendungsbereiche bei AX, wenn du so In-Memory-Datenbanken hast mit terabyteweise Daten, ja, da brauchst du solche Prügel halt. Ne? Ich war ja vor viele Jahre her, war ich ja mal bei einer Versicherung hier in Köln und als ich da war, haben die halt angefangen, vieles von IBM, damals P-Series, also Power, wegzumigrieren Richtung Linux. Mhm. Ja, aber also die haben ja dann ganz bewusst die Entscheidung getroffen, das sind jetzt Produkte, die müssen nicht zwingend auf AIX laufen, die können wir dann auf RHEL und x86 laufen lassen, mhm. die können wir auch virtualisiert laufen lassen. Mhm. Aber die haben halt IBM auch oder IBM Power halt auch nicht komplett ausgelöscht, sondern sie haben es halt reduziert. Ne? Also mhm. die wichtigen Sachen, die betriebskritischen Sachen, die liefen dann weiter auf AIX mhm. und ne, was nicht zwingend auf AIX laufen musste, lief dann halt auf RHEL. Und ja, ich glaube, das hat, das ist, glaube ich, vielen Systemen so ergangen. Ne? Ich glaube, IB oder Solaris, ne, Oracle, Systeme kriegst du heute auch immer noch. Mhm. Also sieht man auch immer noch mal wieder in Rechenzentren das
ja,
Zeug.
Ja, klar.
Aber auch da immer Nische, ne? Also.
Ja, gut. Ne? Und ich ja tatsächlich noch viel weniger als du. Ne?
Also mhm. Ich hatte 2014 hatte ich mal, oder 2013, 2014 hatte ich zwei Projekte, einmal bei einer Hochschule, einmal bei einem mhm. Wasserverband. Die haben, ich sag mal, nennenswert Solaris-Zeug gehabt. Mhm. Also Hochschule, ja, weil das war der IT-Teil, der bei Forschung und Lehre saß. Mhm. Die haben relativ viel Solaris-Zeug da stehen gehabt. Halt ja. so, ne, Mail-Server für Studierende, Web-Server für mhm. Studierende, Backup und so mhm. weiter.
Wobei ich in 2016 mhm. war ich ja länger bei einer Bank. Mhm. Und da war auch gerade das Projekt am Laufen, Solaris abzulösen. Ja. Weiß ich aber keine Details drüber, da hatte ich auch nichts mit zu tun. Ich habe das nur am Rande mitbekommen, dass das mhm. parallel lief. Ne?
Ja, ich meine, mhm. das war ja dann auch zu Zeiten, da war ja dann schon lange die Übernahme von Sun durch Oracle durch. Mhm. Und Oracle ist ja jetzt nicht unbedingt das Unternehmen, was man sich gerne ins Haus holt, wenn man nicht wirklich, wirklich muss.
Nein.
Ja, das zweite Projekt, was ich da hatte, das war so ein Gewässerverband, die hatten halt aus historischen Gründen Leute da, die halt Solaris sehr mochten und die Microsoft nicht mochten und dann hatten die da halt jede Menge Oracle Spark-Zeug stehen, mhm, was dann schon beim Angucken irgendwie auseinanderbröselte und mhm. auch mit unglaublichen Abhängigkeiten, also sie konnten dann DCs nicht hochziehen, weil sie irgendwelche Unix-Services for Windows laufen hatten, die hatten Metaframe auf Unix laufen, was dann auch nicht mehr abzugraden ging. Also das war ja dann auch ein Projekt, wo es dann damals gar nicht darum ging, das irgendwie am Leben zu halten, sondern was ich ja für die gemacht habe, war ein Exit. Mhm. Also ich habe denen mhm. ja eine Exit-Strategie da ja. entwickelt. Er hat zwar ein bisschen, ne, dem IT-Leiter hat es ein bisschen das Herz geblutet, aber gut, der hat sich in den Ruhestand gerettet und meines Wissens nach hat man danach dann sehr, sehr konsequent daran gearbeitet, das ganze Zeug da loszuwerden.
Ja.
War ja auch Unsummen, ne? Ich meine, gut, ja. die hatten SAP im Einsatz, da kann ich das ja noch verstehen. Mhm. Ich glaube, das haben die dann auch irgendwie auf RHEL irgendwie migriert. Aber ansonsten, ne, wie gesagt, so ein paar Krankenhäuser kenne ich noch, wo mhm. IBM mhm. und Solaris laufen. Ja, und ansonsten, ne, haben wir relativ viel Linux, was früher Unix war.
Ja.
Sehen aber leider alle nicht so ikonisch aus wie ja. irgendwelche Indigos oder auch Sun.
Das, ja, stimmt. Mhm. Das war schon hübsch.
Gerade Sun oder Silicon Graphics, die hatten einfach die schöneren Server. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Mhm. Ja, nicht so schnöde graue Boxen, die sahen schön aus.
Ja, meinst du nicht, man kriegt so ein Chassis, wo wir dann jetzt demnächst,
ganz ehrlich,
was wir uns hier.
Ab und zu schaut man ja schon mal in der Bucht vorbei, ne, bei eBay und Alter, das ist abgefahren, was die Leute da an Geld für haben wollen.
Ja, komm, wenn du eins hättest, würdest du das auch wollen.
Ich hatte ja meine Sparkstation 20 zu Hause stehen, auf der ich ein bisschen was gehostet habe.
Ja.
Das war schon laut.
Ja.
Ja. Ich meine, ich glaube, ich hätte schon, es würde zumindest hinterfragt werden, wenn ich jetzt anfange, alte Unix-Hobel bei mir zu Hause im Arbeitszimmer aufzustellen.
Ja, die Frage ist ja, ob du nicht nur einfach das Chassis haben willst.
Oder die Blende oder sonst irgendwas.
Ja,
ne?
Also, ja. Ach, so eine Blende vorne, ja. Hatten die abnehmbare Blenden.
Bei Silicon Graphics, es gab eine Kaffeemaschine in einem, ich glaube, es war ein Indigo-Gehäuse. Das war auch, glaube ich, ganz offiziell von Silicon Graphics. Die hat man dann irgendwie so den besten Kunden irgendwie hingestellt. Wenn es die irgendwo noch gebraucht gibt, die werden wahrscheinlich ein paar hundert, wenn nicht vierstellige Beträge kosten. Aber das wäre schon geil, ja, ja. Mhm. Naja, im nächsten Leben. Vielleicht gibt es ja auch noch alternative Zeitlinien, wo Linux und Windows ausgestorben sind und sich die verschiedenen Unix-Systeme bester Gesundheit
ganz bestimmt
erfreuen. Ja, dann war ja auch 38C3 und die elektronische Patientenakte erfreut sich nämlich tatsächlich überhaupt nicht bester Gesundheit.
Sowas.
Wer hätte das ahnen können? Ja, ganz witzig. Also können wir auch ganz, ganz kurz machen. Und zwar gab es da einen Vortrag auf dem 38C3 von Bianca Kastel und Martin Tschirsich. Kastel ist Vorsitzende des Innovationsverbundes Öffentliche Gesundheit e.V. und Kolumnistin bei Netzpolitik.org und der Tschirsich ist beim CCC aktiv und arbeitet im Bereich der Informationssicherheit und die hatten vor ein paar Jahren auch schon mal einen Talk, wo sie die Telematikinfrastruktur sich mal genauer angeguckt haben, mit ähnlich desolaten Ergebnissen.
Desolat, du hast es gespoilert.
Das ist schon absurd. Das ist schon, ich meine, ich habe ja auch mit dem TI-Zeug zu tun gehabt, ne? Mhm. Und das ist schon so, wo ich mir manchmal denke, was haben die Designer da geraucht? Ja, oder was aus der Krankenhausapotheke, an was haben sie sich bedient? Ah. Ne? Und zwar haben die beiden sich jetzt mal die elektronische Patientenakte angeguckt, also die EPA, die ist ja seit 21 freiwillig und ab 25 ist sie jetzt verpflichtend für alle gesetzlich Versicherten. Ich als privater Versicherer, ich bin ja so ein Plepp, ich komme ja auch noch mit Papierrezepten und Papier-AOs um die Ecke. Mhm. Ne? Sowas Modernes wie hier EAU und so weiter, das haben wir Privatversicherten ja nicht.
Ja,
ne?
Ich weiß.
Wir sind dann im Zweifelsfall immer nur den eigenen Entwicklungen der Versicherer ausgeliefert.
Mhm.
Naja, und zwar ist Kassel und Tschirsich gelungen, an gültige Heilberufs- und Praxisausweise zu kommen, sowie Gesundheitskarten von dritten Personen.
Moment, also es gibt Heilberuf- und Praxiskarten im Sinne von, ich kann mich als eine Praxis ausweisen. Mhm.
Also
und
ne,
dann,
wenn du jetzt einen Heilberuf erlernt hast und das eine Praxis, dann gibt es halt einen Prozess, wie du an so einen Ausweis kommst.
Und damit kann ich mich berechtigen sozusagen.
Korrekt.
Oder damit bin ich berechtigt,
Patientendaten
irgendwo abzurufen.
Genau. Und also die beiden, ich habe jetzt nicht feststellen können, dass sie irgendwie in einem Heilberuf arbeiten, aber sie sind wohl über, wie nannten sie so schön, Mängel im Ausgabeprozess an gültige Ausweise gekommen. Das ist ja schon mal so das Erste, wo ich mir denke, wie kann das sein? Und es ist tatsächlich so, wenn du als versicherte Person beim Arzt bist und du steckst da deine Gesundheitskarte rein, dann kann dieser Arzt bis zu 90 Tage auf diese Daten zugreifen. Also bei öffentlichen Gesundheitsdiensten oder Apotheken sind es nur 3 Tage, aber ein Arzt, wenn du da irgendwie die Karte einmal durchschiebst, dann kann er wohl 90 Tage auf die Daten
zugreifen. Ja gut, prinzipiell kannst du, glaube ich, auch selber zuweisen, dass, keine Ahnung, dein Hausarzt dauerhaft oder die nächsten x Wochen oder was weiß ich Zugriff hat. Das kann man wohl auch manuell tun, aber passiert auch automatisch, wenn die Karte einlesen ist. Okay.
So, und wie kommt man jetzt so an Namen und Daten von versicherten Personen, um dann mal rumzustöbern, ob man da an die elektronische Patientenakte dieser versicherten Person kommt? Ja, man ruft bei der Krankenkasse an. Weil, Fun Fact, in der Vergangenheit, als die EPA freiwillig war, braucht man eine PIN, um sich dann zu authentifizieren. Und jetzt, wo sie verpflichtend ist, ist diese PIN wohl nicht mehr notwendig für die Verifikation.
Moment, was?
Yes. Naja, und wenn du dann halt so eine Praxiskarte hast, dann kannst du auf die Daten zugreifen. Das ist schon ein bisschen so,
das muss ich jetzt mal sacken lassen.
So, genau, und diese Praxiskarten kannst du dir wohl beschaffen, indem du dich als behandelnde Person ausgibst und irgendwie dann auf dieser Webseite wohl irgendeine SQL-Injection ausnutzt.
Eine SQL, okay.
Und einfacher scheint
das
wohl der…
Das ist nicht ein Drop-Tape.
Einfacher scheint es wohl über den sogenannten versicherten Stammdatendienst zu sein, weil da wird nämlich einfach nur die Ausweisnummer… also die Integrated Circuit Card Serial Number unsigniert und ohne Sicherheitsschlüssel einfach an den VSDD übermittelt. Und dann kommst du an die Gesundheitsdaten beliebiger Versicherter ran. Dafür brauchst du natürlich dann Zugang zur Telematikinfrastruktur. Wie kriegt man Zugang zur Telematikinfrastruktur?
Ja, gut,
da braucht man ja entsprechend Kartenterminals, sonst mit diesen SMCB-Karten, also den Praxisausweisen. Ja, die findet man wohl bei Kleinanzeigen.
Ja, klar findest du die bei Kleinanzeigen.
Also alles in allem, wir haben den Talk mal verlinkt, das muss man sich einfach mal geben mit viel Popcorn und Dosenbier. Geil war die Stellungnahme der Gematik, weil die sagt, nee, Freunde, hier bei der Gematik, bei der EPA ist alles cool, weil es ist ja verboten und steht unter Strafe, die EPA zu hacken. Ja? Was nicht sein darf, kann nicht sein und wenn ihr das macht, dann seid ihr böse und hier ist alles schön. Also unglaublich, wirklich unglaublich. Guckt euch den Talk an, ich habe da wirklich mit offenem Mund gesessen. ja, lässt dieses ganze Thema EPA ja in keinem guten Licht stehen.
Ja, du bist ja fein raus, aber ja, das gruselt mich ein bisschen.
Total, total. Aber da kommt garantiert noch mehr. Da kommt garantiert noch mehr. Mhm. Also dieses ganze Thema TI und Gematik, die haben sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Da gab es ja dann auch vor ein paar Jahren dieses Thema, dass die Zertifikate bei den Konnektoren auslaufen, weil die ja irgendwie nur 5 Jahre laufen und die können auch nicht verlängert werden. Und dann wollte ja die CompuGroup Medical, GCM wollte dann ja irgendwie, ich weiß nicht, 2.500 für neue Konnektoren von den Praxen haben, weil ne, der alte Konnektor, der tut's ja dann nicht mehr, wenn das Zertifikat ausläuft. Und der CCC hat ja dann auch bewiesen, nee, das Zertifikat könnt ihr verlängern. Ihr wollt nur nicht.
Ja, das wäre schon, also, boah, ja. Und, schon hart.
Ne, gerade vor Ende des Jahres noch bei einem Krankenhauskunden mit denen ein bisschen was am Netz gemacht. Und da musste man dann auch mit dem Betreiber, oder die lassen ihre Konnektoren, ihre TI-Konnektoren von einem Unternehmen betreiben und da kam dann auch so, ne, hier nächstes Jahr laufen hier Zertifikate aus, da müssen dann Konnektoren ausgetauscht werden und so. Also unglaublich, das ist
schon mies.
Ja, das ist so an vielen Stellen, wo du denkst, was soll das? Ne? Also
das muss besser gehen. Ich weiß genug über IT, dass das besser gehen muss.
Genau, auch wenn du dann so Sachen hast, so ja, da wird dann zum Beispiel die Ausweisnummer von der Gesundheitskarte einfach unsigniert und einfach so übertragen an den VSD. Warum? Warum? Also, naja.
Also, ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, mit anderen Worten.
Genau, also kann man einfach nur, ja, vielleicht, also gut, jetzt ab 25 ist es ja eh verpflichtend.
Weil das ist dann auch so eine Nummer, wo dann keiner irgendwie so den übergreifenden Blick hat und sagt, okay, hier ist alles in der Kette irgendwo sicher. Ne? Das sind alles ja so einzelne Unsicherheiten, die keiner so übergreifend im Blick hatte offensichtlich.
Ja. Ja, oder was einfach auch schlecht designt ist.
Mhm, ja.
Na, ich meine, die setzen sich da hin und popeln da ein bisschen drin rum und das Ding bricht einfach auseinander. Ja, das ist dann schon so ein bisschen so, Ich meine, wir reden da ja über eine elektronische Patientenakte, wo ja im Zweifelsfall alles Mögliche drin ist. Ne?
Ja.
Und ich meine, jetzt kriegen wir ja alle nur dreimal die Woche die Spam, ne? Du, wir haben dich über deine Webcam am Rechner beobachtet, bitte überweis hier Bitcoin da mal hin. Aber ich möchte nicht, dass ich irgendwann mal E-Mails bekomme, achso, wir haben übrigens hier deine komplette elektronische Patientenakte runtergeladen und wäre doch blöd, wenn diese oder jede Diagnose mal irgendwie hier bei Facebook am schwarzen Brett hinge.
Mhm.
Also das will ich nicht haben. Ich meine, ich verstehe ja die Idee oder den Sinn hinter der elektronischen Patientenakte.
Absolut. Ich bin auch ein großer Fan von der Idee. Da bin ich ja ganz ehrlich, solange halt auch ich als Patient wählen kann,
genau,
aber wem ich was freigebe.
Aber bitte, kann man das nicht mal vernünftig bauen?
Mhm.
Warum muss das immer scheiße sein, wenn das
Ja, und es sind ja auch organisatorische, echt üble organisatorische Mängel. Ne? Wenn du irgendwie einen Mängel im Ausgabeprozess für so eine Praxiskarte.
Ja.
Also bitte.
Das ist ja eine Geschichte aus dem Tollhaus, ne? Mhm. Also da quasi den Briefträger auflauern und so, ne? Hier vor der Tür und da den Ausweis da aus dem Postkasten fischen. Oh, ich weiß nicht.
Boah.
Naja.
Ach, schon übel.
Ja, ja, könnte man sich jetzt drüber aufregen. Ich habe einen besseren Aufreger.
Ja, ich habe mich noch nicht aufgeregt dieses Jahr.
Doch, ich habe mich total aufgeregt, weil ich habe mich schon mal verarscht gefühlt bekommen. Und zwar habe ich Ende letzten Jahres habe ich noch mit Microsoft Search in Verbindung mit On-Prem-File-Servern experimentiert. Mhm. Also geht darum, Kunde hat O365 und möchte gerne seinen File-Server indizieren und möchte diese Suchergebnisse dann in der Bing Search quasi seines Tenants drin haben.
Ja, klar.
Ja? Also das, was du so hast, du suchst dann an deinem Rechner oder in der Bing Search halt nach Dateien, Dokumenten aus deinem Tenant, aus deinem Netz und da soll dann halt entsprechend.
Und funktioniert ja für SharePoint und sowas, funktioniert das auch, ja, ne? Schon ganz hervorragend. Ganz nett.
Ja, das muss man schon sagen. Ne? Das ist schon sehr angenehm, dann da mal drin zu suchen und du kriegst dann halt Ergebnisse aus Teams-Chats, aus Dokumenten, aus SharePoint, aus OneDrive. Das ist schon ganz nett. Und ne, wenn dann da halt auch dann On-Prem-File-Server mit drin wären, wäre das ja schon mal ein ganz netter Gimmick. Das würde ja auch so ein bisschen. Also die Adaption vereinfachen, ne, so bevor man die Daten dann in SharePoint migriert, ne, hat man die dann, kann man jetzt zumindest über eine einheitliche Suche finden. So, damit wir so einen On-Prem-Share indizieren können, müssen wir da so einen Graph-Connector installieren.
Ja, ja, ist ja erstmal okay. Ich mir, ja.
Ne, brauchst du eine App-Registration, musst du irgendwie ein paar Berechtigungen setzen, brauchst ein Client-Secret. Ist alles kein Hexenwerk. Ja?
Installiert man das auf dem File-Server selber oder irgendwo im Netzwerk?
Kannst du ähnlich wie ein Entra-ID-App-Proxy quasi auf irgendeinem Hobel installieren, der muss dann über Netzwerk erreichen können.
Mhm. Okay.
Ne, ist dann auch so outbound nur, ne? Also du installierst den Connector, der meldet sich dann bei O365 und dann kannst du dann quasi einen entsprechenden File-Share-Graph-Connector konfigurieren. Da gibst du dann an, ne, welcher Share und mit welchen Credentials und hin und her, wunderbar. Dann dauert das ein bisschen und dann rödelt das Ding und dann findest du auch Suchergebnisse.
Ja, aber?
Du kannst die Datei nicht öffnen, weil es gibt keinen Link. Nur gucken, nicht anfassen. Du findest das Suchergebnis, aber du kannst...
Du weißt dann von der Existenz dieser Datei, aber du weißt aber du weißt nicht wo.
Wo?
Ja, Moment, steht wenigstens ein Pfad da drin. Gar nichts.
Nein.
Da steht wirklich nur...
Der Name vom Dokument und halt der Teil des Dokumentes, ne, den du gesucht hast. Aber nein.
Kann man dann auch lassen, oder?
Dachte ich mir mit dem Kunden erst, das kann ja nicht sein. Vielleicht haben wir irgendwas kaputt gehärtet, haben irgendwas falsch konfiguriert. Und dann habe ich das Ganze in unserem Test-Tenant ausprobiert. Dann habe ich das Ganze in unserem Tenant ausprobiert. Mit dem Ergebnis, nein, wenn ich mich an die Microsoft-Anleitung halte, dann ist das so. Und das scheint bei Design zu sein. Und dann geht man da mal ein bisschen auf die Suche wieder. Das ist ja ganz häufig so, wenn du das Problem hast, dann suchst du nach diesem Problem und findest dann andere, die das gleiche Problem haben, aber keiner
bei
hat eine Lösung. Zum Beispiel.
Bei Reddit oder Stack Overflow, genau. Aber keiner hat eine Lösung. Also scheint wirklich bei Design zu sein.
Was zum Fick, Microsoft?
Das ist total nutzlos.
Total.
Du siehst also nur einen Dateinamen, aber nicht mal, wo das liegt.
Nein.
Weil ich kann ja noch nachvollziehen, ja, es ist halt auf einem Netzwerk-Share, ne? Der könnte ja höchstens einen UNC-Pfad angeben.
Korrekt. Könnte er machen. Macht er aber nicht. Und du stehst dann da und denkst dir so.
Bekloppt, ey.
Why? Also, ja.
Ja, das nutzloseste Feature aller Zeiten.
Total. Also, ich meine, wir haben das dann auch noch, es gibt dann noch so ein, wir haben da bei dem Kunden noch so ein paar andere Konnektoren installiert, zum Beispiel für Jira oder so. Das funktioniert dann wieder. Ne? Also, die haben dann zum Beispiel Confluence im Einsatz und das kann man dann schön über, also schön indizieren lassen und so. Und das funktioniert auch wunderbar. Und da kann man auch lustigerweise dann draufklicken, weil da sind dann wieder URLs drin.
Ja,
aber File-Server,
okay.
Nö.
Tja.
Naja, muss der Kunde halt seine Migration in Richtung SharePoint ein bisschen beschleunigen.
Beschleunigen, genau. Das ist eine gute Idee. Ist eigentlich die Windows-Suche damit auch gekoppelt oder ist das dann nur für die Bing-Suche gedacht, das Ganze?
Nur für die Bing-Suche.
Okay.
Also.
Ja gut, weil ich dachte so, ne, ich bin ja auch mit meinem Microsoft-Konto da angemeldet am Rechner und sowas. Ich könnte ja
Windows-Suche. Achso, du meinst die Windows-Suche, also meinst hier Windows S. Doch, da taucht das Zeug auf, aber auch ohne Links.
Auch ohne Links?
Ja.
Ich habe gedacht, ja, okay, vielleicht ist das ja auch so sinnvoll, weil die Leute sollen ja die Windows-Suche benutzen und nicht Bing. Nein.
Es ist fürchterlich.
Gleiches Problem.
Ist wirklich total.
Also, okay, das ist Banane. Das ist einfach behämmert.
Genau. Haben wir uns schon. Ach nee, gut, das war ein Aufreger im alten Jahr. Ne? Also,
eigentlich war es ein Aufreger
im alten
Jahr.
Das zählt jetzt noch nicht.
Ah, du hast dich dieses Jahr noch nicht aufgeregt.
Nein, ich bin ja erst den zweiten Tag wieder im Einsatz. Ich habe mich noch nicht aufgeregt. Also zumindest noch nicht über Sachen, die man hier im Podcast erzählen könnte.
Ja, Dito.
Ja, dann würde ich doch sagen, wir haben bei iTunes haben wir jetzt tatsächlich 38 statt 36 Fünf-Sterne-Bewertungen. Also ne, auch da sind wir hier zugekommen. Bewertet uns doch mal auf den Plattformen eurer Wahl. Gebt uns gerne 5 Sterne. Wenn ihr Sticker haben möchtet, macht es wie Frank und Christian. Adresse ist in den Shownotes. Wir packen Sticker rein und schicken das Ganze an euch zurück. Einfach an euch frankierten Rückumschlag schicken und dann schicken wir euch schöne Wartungsfenster, Sticker. Ich glaube, ich habe ja den Kollegen jetzt hier noch ein bisschen was von Technik beigepackt und Schlüsselanhänger. Das passt ganz gut.
Ja, dann.
Haben wir es doch jetzt die erste Folge im neuen Jahr gut über die Bühne gebracht.
Wir danken euch fürs Zuhören.
Genau, richtig. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.